Das macht mich glücklich, dass es doch noch sehr viele auch Situationen gibt, die mich glücklich machen können, wie dass ich jetzt zwar eine Schmerzphase habe, aber es trotzdem schafft, meinen ganzen Haushalt zu erledigen. Und dann bin ich sehr stolz auf mich, weil ich dann denke, ich bin doch viel stärker, als dass ich das Gefühl habe.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Und wir fokussieren ja immer aufs Leben, nicht nur reduzieren auf Behinderung und Krankheit. Und darum freut es mich ganz herzlich, dass Zina Sutter bei uns ist. Was ihr Leben und ihre Krankheit Behinderung ausmacht, kommen wir mal drauf. Heute begleitet mich Lotte Verhagen. Sie gehört zum Moderatorenteam. Und wir sind das Zweite und wir sind so ein bisschen auf den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Zina Sutter kommt zu uns mit dem Thema. Dann hat Lotte gesagt, da wäre ich eigentlich auch gerne dabei sein.
Genau, also ich habe das Thema gehört und gefunden, irgendwie muss ich da noch ergänzen. Einfach, weil ich auch eine junge Frau bin und das Thema mich aber nicht betrifft, habe ich gefunden, es würde sich noch super ergänzen zu deinen Fragen.
Also ihr gehört, ich als Mann allein hätte das nicht geschafft. Und darum zuerst mal herzlich willkommen, Zina.
Danke vielmals, dass ich da sein darf.
Gut, jetzt sind natürlich die Hörerinnen und Hörer mega gespannt. Würdest du sagen, warum ich dich eingeladen habe zu dem Podcastgespräch?
Ja, also es geht bei mir um meine chronische Krankheit, Endometriose. Und Endometriose ist eigentlich Gewebe, wo sich wie Gebärmutterschleimhaut absetzt, aber außerhalb der Gebärmutterschleimhaut. Also sprich im ganzen Körper, allen Organen, im ganzen Bauchraum. Und ja, das betrifft sehr viele Frauen und betrifft einem das Leben lang.
Jetzt wissen wir, warum die Lotte da dabei ist. Ja, ich glaube, es gibt wirklich jetzt Fragen und auch Zugänge, die ich als Mann nicht habe. Ab welchem Zeitpunkt hast du denn überhaupt die Diagnosen bekommen, dass du die Krankheit hast? Und gibt es noch einen anderen Namen als das Fremdwort?
Ich kürze das einmal ab auf Endo. Es ist ein bisschen eine unsichtbare Krankheit, weil man das von außen halt nicht ansieht. Und auch leider noch nicht sehr erforscht ist und viele Ärzte auch noch gar noch nicht genau wissen, was das eigentlich ist, warum es so ist und wo eigentlich der Ursprung ist. Darum entstehen auch sehr viele Fehlinformationen, es wird sehr wenig aufgeklärt und es wird grundsätzlich sehr wenig darüber geschwätzt. Ich bin eine von 10, das heisst, eine Person mit Gebärmutter hat so etwas, eine von 10, das bin ich. Und ich bin mit 19 diagnostiziert worden.
Okay. Und bist du zum Arzt gegangen, weil es eine Routineuntersuchung war? Oder hast du Schmerzen gehabt, hast du Auffälligkeiten gehabt, dass du zum Gynäkologen gegangen bist und gesagt hast, hey, irgendetwas stimmt nicht?
Also eigentlich, grundsätzlich hat es so angefangen, dass ich seit Teenie an sehr viele Symptome gehabt, Beschwerden hatte, wie Bauchschmerzen, halt ob es jetzt vom Darm aus ist oder Unterleibsschmerzen, wenn man menstruiert. Die Ärzte haben einfach wie nicht genau gewusst, von wo das kommt. Ich habe am Anfang die ersten Jahre, bevor ich 19 war, viele Darmspiegelungen und Magenspiegelungen gehabt, weil sie das Gefühl hatten, es käme von meinem Darm. Und Endometriose ist nie im Raum gestanden. Ich habe es auch selber nicht gekannt bis dorthin. Es ist eigentlich durch Zufall passiert, dass eine Kollegin von meiner Mami, die Gynäkologin war, gesagt hat, wie ist es eigentlich mit Endo? Hat man das jemals abgeklärt? Und so ist das zum ersten Mal im Raum gestanden. Ich bin dann zu meinem Arzt und habe gesagt, ich möchte das gerne abgeklärt haben, ob ich Endo habe oder nicht. Er hat das eher abgestritten und gefunden, das kann gar nicht sein. Ich bin sehr jung und die Symptome stimmen auch gar nicht und man sieht ja auch nichts. Ich habe dann irgendwann so weit darauf gepocht, dass es zu einer Operation gekommen ist. Also es war, blöd gesagt, meine Idee, mich zu operieren, weil Endometriose findet man nur durch eine Laparoskopie heraus, sprich durch eine Bauchdeckungsspiegelung. Die sieht man sehr selten durch einen Ultraschall oder irgendetwas anderes. Das heisst, ich musste operiert werden, um diagnostiziert zu werden. Und das hat man dann auch gemacht.
Und dann hat man entdeckt, dass die Diagnose sich jetzt herauskristallisiert.
Genau, also ich bin im Spital war und man macht auch vor der Operation noch gynäkologische Untersuchungen, ganz klassisch auch. Und dort ist mir nochmal von dem Arzt, der mich dann operiert hat, gesagt worden, wir finden sicher nichts, es ist alles gut. Und wo ich dann aufgewacht bin, hat es geheißen, ja, Frau Sutter, man hat Endometriose gefunden.
Und das heisst, an dem Zeitpunkt hat sich noch einmal dein Leben verändert?
Absolut, ja. Weil ich mich zum ersten Mal mit dieser Krankheit auseinandersetzen musste. Niemand von meinem Umfeld hat wirklich etwas davon gewusst, geschweige denn von ich selber. Es war sehr erleichternd, als ich aufgewacht bin und gewusst habe, ich habe einen Namen für das, für meine Symptome und für meine Schmerzen. Nur nachher ist es dann umso komplizierter geworden, weil ich dann erfahren habe, was Endometriose überhaupt ist.
Und jetzt nochmal, wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer, die medizinisch nicht ausgebildet sind. Probier es doch nochmal so auf den Punkt zu bringen. Was ist denn die Krankheit? Was zeichnet die Krankheit aus? Was sind auch so Symptomatiken? Was ist auch das Belastende da drin?
Also Endometriose ist eigentlich Gewebe, wo der Gebärmutterschleimhaut sehr ähnelt, wo aber außerhalb der Gebärmutter wächst. Also sprich, das Gewebe, das Endometrium, kann sich überall an den Organen absetzen, auch im Bauchraum, am Bauchfell, eigentlich überall im Körper. Sucht das wie so ein bisschen einen Ort, wo es sich festsitzen und wachsen kann. Und ich muss jetzt dazu sagen, das sind die Infos, die ich von Ärzten habe. Man weiss eben noch nicht so extrem viel. Aber das, was ich weiss und mein Wissensstand jetzt ist, ist es so, dass das Endometrium natürlich mitblühtet in meiner Menstruation, so wie die Gebärmutterschleimhaut auch. Die würde sich ja absetzen, blöd gesagt, sich loslösen. Und das passiert in meinem Bauchraum auch, nur kann das nicht abblüten. Also das heisst, es blühtet eigentlich in meinem Bauch drin und so kann sich das Endometrium auch ein bisschen vermehren, kann Organe beschädigen, kann Organe zusammenwachsen lassen. Es macht eigentlich sehr viel kaputt in mir drin. Und die Symptome, klar, werden so klassische Unterleibsschmerzen, wie wahrscheinlich jede Person mit Gebärmutter kennt, wenn man menstruiert. Einfach auf ein Mass, das unbeschreiblich ist. Also Schmerzen bis zu Ohnmacht, bis zu Spitalaufenthalt, auch bis zum Erbrechen. Das sind Schmerzen, die man sich gar nicht so vorstellen kann, denke ich, wenn man das noch nie erlebt hat. Das ist aber nicht nur, wenn man menstruiert, sondern das begleitet mich jeden einzelnen Tag. Also es gibt so viele Symptome, ich glaube, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wo man vielleicht auch gar nicht so unbedingt daran denkt, dass das mit der Endometriose zu tun haben könnte. Aber mittlerweile weiss man, dass es auch damit zu tun hat.
Du kennst solche Schmerzen.
Ja, genau. Also ich habe jetzt auch gedacht, das ist vielleicht ein guter Punkt zum Einsteigen. Also ich habe auch jeden Monat Schmerzen und würde aber wie sagen, das bewegt sich in einem normalen Mass. Also es ist auch jeden Monat sicher ein Tag, wo ich finde, ja, heute würde ich eigentlich lieber daheim bleiben. Aber ich glaube, das ist kein Vergleich zu den Schmerzen, die du beschreibst. Also vielleicht kannst du noch mal hervorheben, wie sich das auch so unterscheidet, so von einem normalen Zyklus.
Ja, eben, ich meine, schlussendlich, jeder Mensch ist anders und jeder empfindet Schmerz anders. Es ist schon so, dass Endopatientinnen verstärkte Menstruationsbeschwerden haben, sprich stärkere Blutungen, viel stärkere Unterleibsschmerzen. Ich persönlich, also ich kann ja da jetzt nur von mir schwätzen, weil bei mir äußert sich das so, dass meine Schmerzen so stark werden, dass ich manchmal auch nicht mehr aufstehen und nicht mehr laufen kann, weil einfach die Beine extrem darunter leiden. Erbrechen ist ein sehr grosses Thema. Rückenschmerzen. Grundsätzlich der ganze Körper, der mitmacht. Also es kommt dann noch Kopfschmerzen dazu, es kommt Verdauungsprobleme dazu. Es sind sehr viele Sachen, die dort reingehören, wo man vielleicht gar nicht so unbedingt daran denkt. Also Müdigkeit und Erschöpfung ist ein sehr grosses Thema bei dieser Krankheit. Nicht nur, wenn man menstruiert, sondern allgemein jeden Tag. Sehr viel, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, normale Sachen, die man im Alltag macht, sind für uns oftmals sehr anstrengend oder anstrengender als für gesunde Personen. Was auch noch dazu kommt, dadurch, dass es ein bisschen hormongesteuert ist, die Krankheit auch, nicht unbedingt so ernst genommen wird von vielen. Ich rede jetzt gar nicht von meinen Mitmenschen, sondern eher von Ärzten, von Fachpersonen. Also man kennt es wahrscheinlich, ich rede da für sehr viele Frauen, wenn man zum Arzt geht oder zu einem Gynäkologen. Man hat Unterleibsschmerzen oder einen speziellen Zyklus, irgendetwas stimmt nicht. Und man spürt es ja selber, man spürt ja seinen Körper. Dann wird man oftmals abgestempelt, so, ja, das ist halt normal. Also wenn man seine Tage hat, hat man halt einfach Schmerzen. Nimmst du es davon gar nicht, dann ist es also gut. Und so bin ich auch jahrelang abgestempelt worden. Und darum ist es mir extrem wichtig, wird das Thema auch ein bisschen mehr thematisiert und aufgenommen, weil es geht sehr, sehr, sehr vielen Menschen so. Und ich möchte schon, dass da ein bisschen die Augen geöffnet werden und nicht alle müssen jahrelang eine Tortur von Symptomen und Untersuchungen durchgehen, bevor sie ihre Diagnose haben.
Jetzt, da wo ja die Lotte sagt, so in einem normalen Zyklus, normale, sehr individuelle Schmerzen, aber so erträglich und kann auch zugeordnet werden. Von den Symptomatiken, die du erzählt hast, also wo bis zum Erbrechen durch den Schmerz führt, erlebst du das regelmäßig oder sagst du, nein, das ist auch in einem gewissen Zeitabstand und den erträglich oder kommen die sehr sporadisch, kommen die sehr willkürlich? Wie erlebst denn du diese Schmerzphasen?
Also bei mir ist es so, dass das sehr willkürlich kommt. Klar, wenn ich gerade meine Tage habe, dann ist es natürlich ein sehr hohes Maß an Schmerzen, wo eben bis zu diesen Symptomen kommt. Grundsätzlich kann das aber, egal wann, in meinem Zyklus passieren. Es kann sein, dass ich da sitze und in 2 Minuten genau gleich die Schmerzen wird haben. Das kommt von 0 auf 100. Das kann man nicht einschätzen, das kann man auch nicht vorausplanen. Manchmal gibt es so Tage, wo ich denke, okay, heute ist vielleicht eher ein schlechter Tag von den Schmerzen her. Aber es kann tatsächlich passieren, dass man einfach im Alltag wunderbar geht und auf einmal von 0 auf 100 kickt es so extrem rein, dass ich nicht mehr fähig bin, zum Alltag bestreiten.
Da würde mich natürlich gerade anschliessend mega interessieren, wie gehst du denn im Alltag auch effektiv damit um? Also ich persönlich kann mehr oder weniger meinen Zyklus ein bisschen vorausplanen. Ich weiss ungefähr natürlich, wenn das die Tage sind, wo ich eventuell Schmerzen habe. Ich gehe dann auch relativ offen damit um. Ich kann so ein bisschen sagen, ja, in diesem Zeitraum kann es vielleicht sein, dass ich ein bisschen im Homeoffice arbeite oder so. Es ist relativ planbar. Aber du beschreibst schon jetzt eine völlige Unplanbarkeit. Also wie gehst du im Alltag mit dem um?
Das ist sehr unterschiedlich. Also erstens ist es mir sehr wichtig, dass ich sehr offen mit meiner Krankheit umgehe und dass die Leute, die viel mit mir zu tun haben, also sprich meine Freunde, meine Familie und auch beim Arbeiten, dass die natürlich wissen, wie es mir geht. Weil ich arbeite jetzt in einem Beruf, wo das Team sehr wichtig ist, wo man sehr nahe aufeinander ist. Und ich finde das sehr wichtig, dass sie auch wissen, hey, es kann passieren, dass es mir von 0 auf 100 wirklich schlecht geht und ich dann nicht mehr fähig bin. Was ich so dagegen mache, oder besser gesagt probiere, das ein bisschen zu lindern, ich habe jeden Tag meinen Rucksack voller Medikamente dabei. Und dort hat es Hilfsmittel drin, von Wärmepflaster, Wärmegürtel, ein Tensgerät, das ist so ein, sind so Kleberli, wo kleine Stromimpulse durchgehen, wo ein bisschen ja, Muskulatur sollte ein bisschen entspannen. Das schleike ich jeden Tag mit mir mit. Und ja, das probiere ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, um meine Symptome ein bisschen lindern. Ist natürlich nicht immer möglich, aber das ist das, was ich auch als Sicherheit brauche. Ich brauche meine Utensilien, weil sonst weiss ich nie, was passiert.
Wir sind ja eingestiegen mit Formulierung oder mit Umschreibung von unserem Podcast «Leben mit Behinderung und Krankheit». Lass uns doch noch über dein Leben ein bisschen reden. Du hast vorhin gesagt, du arbeitest in einem Team und du arbeitest, und da möchte ich einfach auch noch sagen, in einem Team, wo sozialpädagogisch, betreuerisch Leistung erbringt mit Kindern, die eine schwere Mehrfachbeeinträchtigung haben. Und wenn du ausfällst, fällt ja nicht einfach jetzt jemand aus. Und es ist egal, wenn du ausfällst, sondern du bist eine Kraft, die dann auch Betreuung, Abläufe, Arbeitsprozesse sicherstellt. Wie reagiert denn das, wenn du auf einmal wegfällst und sagst, oh, heute mag ich nicht und jetzt mag ich nicht? Da fällt ja mehr weg als nur jemand, der jetzt im Arbeitsplan ist.
Man muss dazu sagen, ich falle sehr selten aus. Nicht, weil ich die Schmerzen nicht habe, sondern weil ich es mir nicht immer eingestehen kann, dass ich nicht mehr mag. Ich bin jemand, der grundsätzlich bis zum äußersten Punkt weitermachen, sprich, würde weiter arbeiten. Nicht, weil das von mir verlangt wird, überhaupt nicht. Ich habe ein grossartiges Team, grossartige Vorgesetzte, die unglaublich viel Verständnis für mich hat, wo niemals wollen, dass ich so arbeite, wie ich mich arbeite. Ist ja auch schon passiert, dass ich vielleicht mal heimgezwungen worden bin, weil es irgendwann geheißen hat, schau,
also deine Chefin hat gesagt, so, ja, und jetzt gehst du
jetzt heim. Jetzt ist fertig. Jetzt gehst du einfach und akzeptierst es. Und jetzt brauchst du das auch. Es ist halt für mich so, wie soll ich das erklären? Es wird nicht besser, wenn ich daheim bin. Und es wird aber auch nicht besser, wenn ich am Arbeiten bin. Ich bin dann auch in so einem Dilemma von, ja, entweder ziehe ich da jetzt noch durch und dann habe ich dafür meinen Arbeitstag erledigt und niemand muss mehr arbeiten wegen mir. Oder ich gehe jetzt heim und leide einfach daheim und habe noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen, dass ich ausfalle. Wenn es natürlich auch zu einem sehr hohen Mass an Schmerzen kommt, bin ich auch nicht mehr fähig zum Autofahren. Also dann ist es mir lieber, dass ich einmal mehr beim Arbeiten ansitze und alles ein bisschen ruhiger macht, bis dann die Schmerzen ein bisschen nachlösen, dass ich dann ins Auto sitzen will. Bis zu einem gewissen Punkt ist es dann einfach auch nicht mehr möglich und sehr gefährlich für mich und auch für die Mitmenschen, wenn ich so wie Auto fahre.
Da ist das Arbeitsleben, dann gibt es noch ein anderes Leben. Da weiss ich, dass du wahnsinnig gerne auch lebst und da innen auch mit all den Möglichkeiten, die das Leben mit sich bringt. Wie erlebst du denn das, wenn du auf einmal sagst, es geht nicht? Jetzt haben wir abgemacht für ein Konzert oder für einen D-Dance-Day oder weiss Gott was. Und einfach geht es nicht. Oder? Wie erlebst du denn dein Umfeld?
Mein Umfeld sehr gelassen. Eben, wie schon erwähnt, sie sind extrem verständnisvoll und zeigen auch sehr viel Empathie. Und es war noch nie ein Thema, dass ich gesagt habe, hey, ich kann nicht, dass dann irgendjemand mir ein schlechtes Gewissen macht oder so. Überhaupt nicht. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nach Jahren von dieser Diagnose an dem Punkt, dass ich so ein Umfeld habe. Das ist natürlich nicht schon immer so gewesen. Es hat sehr, sehr viele Menschen gegeben, die das Verständnis nicht hatten, wo eben dann kommen so Sprüche wie, ja, aber heute Morgen ist es dir ja noch gut gegangen. Irgendwann selektiert sich ein bisschen das Umfeld und mittlerweile habe ich einen kleinen Kreis an Menschen, der aber sehr, sehr wertvoll ist für mich, weil die das Verständnis eben haben. Und für mich persönlich ist es einfach am schwierigsten, um können sagen, nein, ich kann nicht. Es geht grundsätzlich in dem nur darum, dass ich es nicht kann und nicht, weil andere das nicht verstehen. Weil ich habe sehr viele Einschränkungen in meinem Alltag, die man vielleicht gar nicht so merkt, weil ich ja eben immer am Arbeiten bin. Aber was daheim dann ist, das sieht ja grundsätzlich niemand. Und es ist so, dass ich mir die Freizeit, wie eben so ein Day-Dances-Festival oder irgendetwas, was ich halt mega Freude daran habe, würde ich mir halt wieder nicht nehmen, weil ich auf sehr viel muss verzichten und das sehe ich dann auch wie nicht ein, um nicht zu gehen.
Du gehst aber auch mit Schmerzen.
Also ich gehe mit Schmerzen, ja. Absolut, ja.
Du hast jetzt so einen Prozess oder einen Weg beschrieben und vergleichsweise hast du ja noch relativ früh deine Diagnose bekommen. Also es gibt ja viele Frauen, die das erst mit 30, 40 können machen. Auf dem Weg, was sind dir auch für Vorurteile begegnet? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben sehr viel Unglaube da ist. Also nur schon im normalen Zyklus gibt es ja ganz viele Sprüche wie, ja, jetzt du nicht so, hast einfach ein bisschen deine Tage oder irgendwie so in die Richtung. Also ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich ganz viel Vorurteil oder Gegenwind gekommen ist.
Ja, ich glaube, mittlerweile könnte ich einen Roman darüber verfassen, über alle Vorurteile, die ich je gehört habe. Unzählige Ärzte und Fachpersonen, die ich erlebt habe. Also ich weiß wirklich nicht, wie viele das waren. Es sind auch 3 verschiedene Spitäler und mehrere Arztpraxen, die ich schon besucht habe in den letzten Jahren. Ich habe 3 Operationen hinter mir mittlerweile. Und es ist tatsächlich so, dass ich das bis jetzt einmal erlebt habe, dass ich Verständnis bekommen habe. Von einem Arzt. Und sonst nie. Also man muss dazu sagen, auf der einen Seite denke ich so, okay, die Krankheit ist noch nicht wirklich erforscht, von wo würden sie das auch wissen. Aber es ist halt leider die Realität, dass ich sehr wenig Verständnis bekomme für meine Situation. Es wird sehr schnell schubladisiert und es wird so ein bisschen es fühlt sich auch komisch an, weil jedes Mal, wenn ich aus einer Arztpraxis rauslaufe, dann denke ich so, wieso bin ich eigentlich da gewesen? Ja. Ich werde abgestuft mit, ja, einfach Medis nehmen, weitergehen, fertig. Und sonst, wenn etwas ist, kommen sie wieder flasuter. Das ist so der Spruch, den ich am meisten höre. Es ist aber dann so, dass ich grundsätzlich nicht mehr komme, weil dann halte ich lieber meine Schmerzen daheim aus, weil ich genau weiss, es bringt mir nichts. Also ich bin auch schon an so einem Punkt gewesen, mehrmals muss man dazu sagen, dass ich haben müsse in Notfall, weil meine Medikamente einfach nicht mehr genützt haben und ich gewusst habe, jetzt lange es nur noch venös. Ich bin aber schon oft dann im Notfall gewesen, wo es dann einfach geheißen, ja, sie haben ja genug Schmerzmittel daheim, die Höchstdosis, die sie können haben, privat. Alles andere wäre eher stationär und darum gehen sie heim, schlafen sie.
Etwas, was ich auch entdeckt habe in einem Artikel von der NZZ, der hat im April von diesem Jahr einen Bericht über die Endometriose geschrieben und hat gesagt, das sei eine Krankheit wie ein Chamäleon. Und da habe ich noch spannend gefunden, dass das in dieser Form so formuliert wird. Du hast es vorhin noch ausgeführt, es ist noch schwierig, auch im medizinischen Bereich wirklich Verständnis überzukommen. Ich glaube, das spiegelt ein Stück weit das. 3 Operationen, hast du gesagt, was operiert man denn? Also, da wissen wir ja alles nicht, oder? Aber wenn du sagst, nimmt man die Blutgrinsel raus, was passiert bei den Operationen?
Also, bei der Operation, das ist eine Bauchdeckungsspiegelung, sagt man dem, eine Laparoskopie. Das ist, so wie die Ärzte sagen, minimalinvasiv. Also das heisst, ich habe wirklich winzige Narben davon. Da wird dann bei mir jetzt an 4 verschiedenen Punkten im Bauch wird da mit kleinen Instrumenten und Kameras reingeschaut. Das sind wirklich kleine Schnittchen. Es wird Gas im Bauch hineingefüllt, dass man halt alles gut sieht. Und wenn Endoherd gefunden werden, wird das entweder abbrennt oder halt rausgeschnitten. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie das aussieht, wie gross das ist, wo es auch ist. Es kann ja auch sein, dass durch die Endometriose verschiedene Gedärme aneinander gewachsen sind, also verschiedene Organe. Bei mir jetzt zum Beispiel Gebärmutter und Blase sind zusammengewachsen gewesen. Und das trennt man dann wie in dieser Operation. Also das heisst, ich werde, blöd gesagt, sauber gemacht, wird von der Endometriose befreit, in Anführungs- und Schlusszeichen, für den Moment. Das heisst aber nicht, dass eine Operation meine Heilung bedeutet, sondern es bedeutet nur, dass ich einen Überblick habe, was in mir drin passiert. Durch das, dass die Endo auch Organe beschädigen kann, könnte es auch sein, dass ich bei so einer Operation ein Organ entfernen muss, wie zum Beispiel ein Eierstock oder ein Teil vom Darm oder ein Teil von der Blase oder wie auch immer. Ja, ein OP ist wirklich eigentlich ein Überblick über alles. Es ist keine Lösung, es ist keine Heilung. Für mich ist es einfach nur die Gesamtsituation. Wie sieht das eigentlich aus und wie machen wir weiter?
Endo hat ja auch noch verschiedenste weitere Folgen, zum Beispiel Unfruchtbarkeit. Falls du darüber magst reden, magst du erzählen, wie das vielleicht auch psychisch, was das mit dir macht, so zu wissen, es könnte schwierig sein?
Ja, also man muss dazu sagen, ich habe es ja mit 19 erfahren, dass ich Endometriose habe. Und bis zu dem Zeitpunkt war mein Kinderwunsch sehr, sehr gross gewesen. Für mich war klar, ich werde irgendwann ein Kind haben und am liebsten sehr früh. Ich wollte immer sehr jung Mami werden. Als ich dann das gehört habe, ist die Blase schon ein bisschen verplatzt. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, Kind oder das allgemeine Kinderwunschthema ist ein sehr sensibles Thema bei mir, muss ich ehrlich dazu sagen. Weil es ist eigentlich immer noch ein sehr grosser Wunsch. Nur jetzt mit den Jahren ist mir bewusst, es wird immer schwieriger. Bis zu unmöglich. Aber das kann man jetzt nicht 100% sagen. Es ist einfach ja, sehr, sehr schwierig. Und mit dem mich auseinandersetzen, ist sehr schwer. Also ich rede grundsätzlich sehr wenig darüber, über das Kinderwunschthema. Das ist etwas, was ich eher ein bisschen verschweige. Oder wenn mich jemand fragt, so allgemein, privat oder im Alltag, dann sage ich, ja, ich schaue mal, wie es kommt. Und es ist beides okay für mich. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist es nicht okay. Aber ich habe wirklich keine andere Wahl. Ich muss es akzeptieren und ich werde es nicht wissen, bevor ich es nicht probiere.
Da heisst du, nimmst immer noch wahnsinnig viel Hoffnung mit, dass trotz dieser Krankheit so viel wie möglich normal passiert. Normal kann geschehen.
Ja, meine Hoffnung ist da jetzt nicht riesig. Es ist vielleicht eher ein Wunschdenken. Mir ist bewusst, dass mein Alltag sehr eingeschränkt ist und es nicht einfacher wird und sehr wahrscheinlich auch viel, viel mehr wird in Zukunft und ein Mass könnte ausnehmen, das ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann. Und darum ist es eher so ein bisschen ein Wunschdenken. Hoffnung ist da ein ja, grosses Wort.
Wünsche sind ja einfach auch wichtig. Oder? Mhm. Ich denke, Wünsche sind wichtig und im Wunsch steht ja immer noch die Hoffnung, dass der Wunsch erfüllt
das stimmt,
werden
kann.
Ja. Ich mag dir alles, jeden Wunsch gönnen. Wirklich, Sina, wirklich jeden Wunsch. Lass uns doch noch schnell so über die jetzige Situation reden. Du sagst, die Operationen, die hinter dir hast, die sind ja nicht ein heilender Vorgang, sondern sie sind wirklich so ein Analysevorgang. Wo stehst du jetzt? Was steht in dir als nächstes an? Also erstens interessiert mich mal so ganz konkret, was weisst, was steht jetzt denn an? Und der andere Teil, der auch in dem Artikel von der NZZ drin steht, dass die Forschung ja nicht wirklich vorwärts kommt. Weil, obwohl von 10 Frauen eine Frau die Krankheit hat, oder, das ist ja gigantisch, müssen ja die Forschung, wie sagen, das ist ein riesiges Thema für uns.
Also was bei mir gerade ansteht, ich werde zum neuen Spezialist gehen. Also neu, er ist nicht neu, aber für mich neu. Wo ich mich sehr freue, weil er so laut dem Hörensagen sehr viel Erfahrung hat. Und dort habe ich tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung, dass der mir irgendetwas anderes sagt, weil es sieht jetzt gerade so aus, dass meine Endometriose sehr stark zurückgekommen ist. Ich hatte im Dezember erst die letzte OP gehabt. Man sieht jetzt aber wieder, dass sicher mein Eierstock befallen ist, mein linker. Der hat ja, mittlerweile, glaube ich, 4 cm grosse Endozysten, sagen wir dem. Das sieht man tatsächlich durch den Ultraschall. So grosse Sachen sieht man auch. Alles andere sieht man ja eben nur durch eine OP. Man muss sich das vorstellen, die Endoherden können so grosse wie Stecknadeln. Also das ist nicht so gross, wie man sich das jetzt gerade vielleicht vorstellt. Das sind wirklich ganz, ganz kleine Fleckchen im Körper, darum sieht man die auch nicht durch den Ultraschall. Aber wenn sich jetzt so etwas ansiedelt, wie jetzt bei mir, dann sieht man das natürlich. Und bei dem Spital, wo ich jetzt war und bei diesen Ärzten, sind mehrere auch Oberärzte gewesen, wo mir gesagt haben, ja, einfach nochmal eine OP, oder? oder am besten Hormone sind auch, ist auch ein grosses Thema, also sprich eine Art von Pille, das Gestagen. Ein bisschen etwas anderes, als vielleicht gesunde Frauen nehmen. Hat es einfach geheiss, ja, entweder das oder das. Etwas anderes gibt es jetzt halt wie nicht. Und am liebsten hätte es mich, glaube ich, jetzt schon auf die OP-Liste gesetzt. Und ich habe gefunden, nein, nach einem halben Jahr gebe ich mir das jetzt nicht einfach jetzt schon wieder. Sehe ich nicht ein, weil eben, wie gesagt, das ist keine Lösung. Überhaupt nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe einen Doktor gefunden, der eben vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und dort habe ich grosse Hoffnungen drin, dass der mir etwas anderes sagt als nochmal eine OP. Wie es sonst aussieht, muss ich sagen, man liest ja sehr viel, aber ich habe auch schon gelesen, dass vielleicht ein Speicheltest mal in Frage kommt, dass man das so diagnostizieren könnte und nicht immer nur durch eine OP. Es wäre extrem wichtig, weil eben es betrifft so, so viele Frauen. Und operieren ist einfach, das ist jetzt einfach kein Zuckerschlecken. Auch wenn alle Ärzte sagen, ja, das ist ja minimalinvasiv. Ja, ist es. Meine Narben sind sehr, sehr winzig. Das ist eine Tatsache. Aber der ganze Rest hat wie niemand von diesen Ärzten gesehen, wie lange dass ich eigentlich darunter gelitten habe. Und wahrscheinlich sehr viele andere Menschen auch bei der OP. Darum fände ich es sehr schön, wenn es einen Speicheltest gäbe oder auch eine Art Pille, Medikament, wie auch immer. Ich glaube aber noch nicht wirklich daran, ehrlich gesagt.
Wenn ich dem Text in der NZZ folge, kann ich jetzt nicht riesige Hoffnung machen, so entlang von dem, wie die Forschung aussieht. Kennst du noch mehr Frauen, die diese Krankheit mit sich nehmen, mit sich tragen?
Tatsächlich nicht. Also entweder weiss ich es nicht. Wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit habe ich ja Frauen im Umfeld, zumindest oder im weiteren Umfeld, die diese Krankheit haben. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Frauen vielleicht auch selber gar nicht Bescheid wissen. Also einfach, weil wir Frauen so oft im Leben hören, ah ja, die Schmerzen sind normal und das muss man einfach aushalten. Und all die Begleitsymptome, die kenne ich ja auch einfach in einem ganz anderen Mass. Also sie sind ja schon Symptome, wo man kennt. Und es wird einfach so oft abgetan. Darum gehe ich davon aus, dass auch viele Frauen in meinem Umfeld das gar nicht wissen. Und das finde ich eigentlich wie das Traurige. Und eben gerade so ein Speicheltest fände ich wahnsinnig wichtig, dass der jetzt endlich mal so ein bisschen ins Rollen kommt und so in die Arztpraxen ankommt. Dass man mit relativ einfachen Mitteln das feststellt. Und das ist, glaube ich, für die Frauen, die das dann auch wirklich haben, mega erleichternd, zum Wissen, hey, es hat einen Namen, wie du am Anfang auch gesagt hast.
Ja. Kennst du denn du noch mehr? Gibt es eine Selbsthilfegruppe?
Gibt es, ja. Habe ich auch schon davon gehört. Ich bin jetzt nicht in einer Selbsthilfegruppe, habe es mir aber sehr oft schon überlegt gehabt. Es ist, wie soll ich das erklären? Ich glaube, für mich jetzt persönlich wichtiger als ein Heilmittel, irgendein Medikament, wäre das Verständnis. Weil Endometriose ist zwar eine körperliche Krankheit, aber sie betrifft auch sehr Psyche. Also ich glaube, für jeden Menschen mit chronischen Schmerzen, egal wo, ich kann mir wahrscheinlich zustimmen, dass da Psyche auch sehr, sehr eine grosse Rolle spielt. Und es macht es nicht einfacher, wenn man das Gefühl hat, das sind alles Fachpersonen und trotzdem sagen die, die glauben dir nicht. Also es wäre sehr viel einfacher, finde ich, und sehr viel entspannter, wenn es Menschen gibt, die ein Ohr dafür hätten und auch besser zuhören und das auch ein bisschen empathischer sehen, was wir Endopatientinnen oder allgemein chronisch kranke Patienten zu sagen haben. Ich glaube, das wäre schon ein sehr, sehr grosser Schritt. Ich meine, klar, ein Medikament oder eben so ein Schnelltest, blöd gesagt, wäre natürlich das Nonplusultra, das ist klar. Aber ich glaube, man könnte mal ein bisschen anfangen und bei der Empathie starten.
Ja, das ist natürlich schon auch ein Thema. Wir haben immer wieder auch bei uns Gäste im Podcast gehabt, wo Schmerzpatienten waren, mit unterschiedlichen Diagnosen. Und was mich natürlich jetzt interessiert, erlebst du die Empathie eher von den Frauen oder von den Männern gar nicht, weil das Verständnis gar nicht da ist? Wie erlebst du denn die Zugewandtheit oder eben nicht Zugewandtheit in deinem Alltag?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme von Männern mehr Verständnis. Ob jetzt Ärzte oder Mitmenschen. Also, es klingt jetzt komisch, aber es ist tatsächlich so, weil es gibt sehr, sehr viele Frauen, die halt auch Menstruationsprobleme haben oder ähnliche Symptome haben wie ich. Und dann gibt es halt sehr viele, die dann sagen, ja, aber das habe ich auch. Oder ja, ich nehme halt das Tafalgan oder ich liege jetzt halt einfach mal eine Stunde mehr her. Es gibt viele, die das so ein bisschen abschmettern.
So, Lotte, jetzt. Das ist genau der Grund, wieso jetzt du da bist. Den Replik musst du machen, nicht ich.
Ja, das finde ich eigentlich erschreckend zum Hören, weil wir könnten uns ja theoretisch vorstellen, wie das ist, weil wir sozusagen die Unterstufe an Schmerzen und Symptomen selber kennen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das noch viel schlimmer ist und wirklich auch sich auf den ganzen Monat und das ganze Jahr oder Leben ausweitet, dann würde ich mir niemals anmassen, um das irgendwie abzuschmettern. Also das finde ich eigentlich umso trauriger, dass genau wir, die eigentlich wissen, wie sich es anfühlen könnte, da auch keine Empathie überbringen. Das finde ich ja sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass, oder ich glaube eben auch, dass das einen Zusammenhang damit hat, dass viele Frauen selber abgeschmettert werden. Auch wenn es halt wirklich sich um normale Zyklusbeschwerden handelt. Dass wenn ihnen nicht glaubt wird, dass sie dann das Gefühl haben, ja nein, anderen glaube ich dann auch nicht. Ich habe immer auch müssen unten durch. Und so ein bisschen das Thema.
Also ganz ehrlich, das sehe ich genauso. Und darum nehme ich es auch niemandem übel, wenn es so ist. Ich will es auch nicht schubladisieren. Also es gibt Männer und Frauen, die mich nicht verstehen. Und auch sehr viele, die mich verstehen. Aber ich habe halt jetzt die Erfahrung gemacht, dass vor allem männliche Ärzte oder sonst im Umfeld Männer, die ein bisschen mehr Verständnis zeigen, weil sie, jetzt bös gesagt, gar keine Ahnung von diesen Symptomatik haben und einfach findet, oh, das klingt ja mega schlimm und das ist ja schrecklich. Ja, wo ein bisschen mehr auf Empathiehöhe gehen und findet, sie versteht da, dass man dann vielleicht auch mal nicht kann das machen, was man will. Und eben bei Frauen, denen wird sehr, sehr viel eingetrichtert, du musst einfach. Und es gehört dazu und du bist halt eine Frau und es ist halt so, also mach. Und darum finde ich es auch gar nicht so schlimm, höre ich das mehr von Frauen, weil ich bin selber eine und ich habe das selber jahrelang hören müssen und immer noch. Darum, es ist okay.
Und was entgegnest du diesen Frauen denn aber? Also gehst du in so eine aufklärerische Haltung oder sagst du einfach, okay, ich verstehe dich?
Ich sage nichts mehr dazu, ehrlich gesagt. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich rechtfertigen. Ich habe aber schnell gemerkt, das bringt nichts. Das bringt nichts, weil jeder Mensch empfindet anders, jeder empfindet Schmerz anders. Und mich permanent rechtfertigen oder mich zu erklären, ist sehr, sehr anstrengend. Das muss ich grundsätzlich schon gefühlt jeden Tag. Und darum, wenn mir so Argumente entgegenkommen, dann finde ich, okay. Ist in Ordnung.
Wenn man da in Ordnung nochmal so aufs Leben adaptiert, gibt es Situationen, wo du sagst, jetzt mag ich wirklich nicht mehr. Wenn du sagst, manchmal lebst du im Schmerzspektrum 8, 9, 10, also wo es wirklich dann nicht mehr aushaltbar ist, von näher da macht, gibt es Situationen, wo du sagst, da hat keinen Sinn mehr. Da bringt es nicht mehr. Wir können es uns nicht vorstellen, wenn wir nicht in dieser Schmerzlogik leben und keine Nähe haben zu dem. Beide
Pole. Es ist tatsächlich so, und das ist ein sehr grosses Tabuthema, habe ich immer das Gefühl, die Psyche. Die Psyche, wie die mitmacht bei so einer Krankheit oder bei so chronischen Schmerzen. Und es ist sehr oft so, dass ich das Gefühl habe, es macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Weil meine Schmerzen unberechenbar sind. Ich habe es selber überhaupt nicht unter Kontrolle. Es sieht auch ganz danach aus, dass es auch nicht in näher Zukunft so wird sein, dass mir kann geholfen werden. Von dem her, ich bin sehr oft an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, wieso eigentlich? Es ist nicht nur der Schmerz, der extrem anstrengend ist. Es ist auch alles rundum. Ich meine, eben durch das, dass ich dann vielleicht muss auf Sachen verzichten muss, die für andere eigentlich mega toll sind und voll normal sind, das tut sehr weh. Und da ist auch die Wut dahinter. Wieso jetzt? Wieso muss ich jetzt da durchmachen? Und wieso jetzt an so einem Tag, wo ich so etwas geplant habe oder wie auch immer? Das ist eine sehr, sehr grosse Wut, wo man tagtäglich mit sich bringt. Wo in dem Moment aber auch rauskommt. Und es ist aber auch Trauer, weil es gibt keinen Hoffnungsschimmer, dass mir irgendwann sehr viel besser wird gehen. Das ist einfach eine Tatsache. Meine Krankheit ist da und vielleicht gibt sie mal ein paar Jahre Ruhe und ich werde an dem Standpunkt, wo ich jetzt bin, dann wäre sie okay. Es kann aber sein, dass es morgen schlimmer wird oder in einem Monat noch sehr viel schlimmer rauskommt. Und durch das, dass ich keine Ahnung habe, wie meine Zukunft aussieht, keine Ahnung habe, wie sie ein paar Stunden aussieht, ist das Unsicherheit, Angst, sehr grosses Thema, Angst, Wut und Trauer, die permanent mich begleitet. Und so Situationen, vor allem, ich nenne es auch mit Schmerzphasen, es gibt Phasen, wo ich wirklich ein paar Tage am Stück permanent Schmerzen habe, und zwar bis ich einschlafe und dann, wenn ich aufwache, fängt es wieder von neu an. Das gibt es sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Und das sind dann so Phasen, die ich wirklich nicht mehr mag. Das ist eine Tatsache. Dort lebe ich eigentlich einfach, weil ich muss. Weil mein Alltag, ich muss meinen Haushalt machen, ich muss arbeiten gehen, ich muss posten, wie auch immer, ich muss mich duschen und mich pflegen. Ich funktioniere dann einfach. Aber wirklich schön leben ist es in dem Moment nicht. Und ich glaube, das kann man kaum beschreiben, weil, wie soll ich sagen, es ist so ein Thema, wo nie gross darüber geschwätzt wird, weil eigentlich oftmals einfach verlangt wird, dass man funktioniert. Und wenn man dann selber merkt, man kann nicht funktionieren, treibt einem das in ein sehr tiefes Loch. Und das passiert mir extrem regelmäßig.
Wir kommen sicher noch am Abschluss noch dazu, Tabuthema und das. Würde mich aber gleich noch interessieren, was bringt dich zum Fliegen? Was macht dich leicht?
Es sind sehr, sehr kleine Momente oder sehr kurze Momente. Also wenn ich irgendetwas geplant habe mit Freunden, wenn ich weggehen kann und das auch wirklich kann durchziehen kann, und zwar gut. Also klar, es gibt immer Phasen an dem Abend oder an dem Tag, wo es mir immer wieder mal vielleicht ein bisschen schlechter geht. Aber nicht so schlecht, dass ich abbrechen müsste. Und wenn ich dann daheim wieder im Bett liege, denke ich, das war echt toll gewesen. Und das macht mich glücklich, dass es doch noch sehr viel auch Situationen gibt, die mich glücklich machen können, die mich eben fliegen lassen. Und das sind vielleicht so Situationen, aber manchmal sind es auch kleine Sachen, wie dass ich jetzt zwar eine Schmerzphase habe, aber es trotzdem schafft, meinen ganzen Haushalt zu erledigen. Und alles so ist, wie ich das eigentlich gerne hätte wollen. Und trotzdem noch bei posten und trotzdem noch mich duschen habe. Und dann denke ich, wow, das ist zwar für sehr viele ganz normal, aber in so Phasen ist das für mich überhaupt nicht normal. Und dann bin ich sehr stolz auf mich und das lässt mich auch irgendwie ein bisschen glücklich machen, weil ich dann denke, ich bin doch viel stärker, als dass ich sehr oft das Gefühl habe.
Definitiv.
Was würdest du in so einem Moment vielleicht wünschen von der Gesellschaft oder von deinem Umfeld?
Also rein jetzt von meinem privaten Umfeld sage ich, habe ich das, was ich brauche. Ich habe Menschen, die mich unterstützen, die immer hinter mir stehen, die nichts hinterfragen. Also auch wenn ich finde, heute ist doch einfach ein Scheisstag, dann ist es einfach so und es wird akzeptiert und toleriert. Und darum muss ich ganz ehrlich sagen, privat bin ich in dieser Hinsicht wunschlos glücklich. Wenn es jetzt ums Geschäftliche geht, vor allem etwa wie jetzt ich, wo halt in einem Beruf schafft, wo man auch körperlich schafft, würde ich mir auch in dieser Hinsicht, ich glaube, das Wort Verständnis habe ich heute sehr oft gesagt, aber es ist halt ein grosses Thema, würde ich mir das ein bisschen mehr wünschen, ehrlich gesagt.
Was könnte jetzt der Arbeitgeber besser machen? Das interessiert mich schon, oder? Weil da kann natürlich immer wieder ganz unterschiedliche Kontexte passieren, dass man mit Menschen zu tun hat, die nicht eine sichtbare Krankheit haben, nicht eine sichtbare Beeinträchtigung haben. Jetzt mit deiner Frage, was kann der Arbeitgeber besser machen?
Es ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, was man individuell könnte besser machen jetzt bei mir. Ich rede jetzt da rein nur von mir. Ich arbeite in einem Team und mit einer direkten Vorgesetzten mit sehr viel Verständnis. Dort kann ich mir gar nicht mehr wünschen. Dort habe ich wirklich alle Hilfe, die ich brauche. Und dann ist es auch wirklich so, dass man sehr spontan kann und dann sagen, hey Leute, heute ist echt nicht ein guter Tag. Und ich habe immer Leute, die mir helfen. Und in dieser Hinsicht muss ich sagen, das ist alles wunderbar. Da kann ich jetzt wirklich nichts dazu sagen. Wenn es aber weiter raufgeht, sprich höhere Vorgesetzte, ist mir selber jetzt passiert mittlerweile, dass ich den Schritt gewagt habe und meinen ganzen Mut zusammengefasst habe und zu einer sehr hohen Vorgesetzten gegangen bin und gefunden habe, ich weiss nicht, wie lange ich meinen Job so machen kann. Ich liebe meinen Job wahnsinnig. Ich könnte mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Das ist absolut das, was ich will machen und was ich sehr, sehr gerne mache. Nur zeigt mein Körper immer mehr, dass es eigentlich gar nicht mehr so möglich ist, in der Art, wo ich es mache. Man muss dazu sagen, ich schaffe 100%. Es ist sehr anstrengend mittlerweile körperlich. Und ich komme sehr stark an meine Grenzen, möchte aber wie auch nicht unbedingt von dort gehen, weil es ist ein wunderschöner Ort, finde ich. Und ich habe meine Probleme geäussert, oder meine Sorgen, besser gesagt, geäussert. Ich habe mich ein bisschen in dem Moment abgestempelt gefühlt. Es ist dazu zu dem Thema gekommen, IV. Ich persönlich, das liegt jetzt wirklich nur an mir, ich finde, da muss jeder selber entscheiden, ich möchte den Stempel von IV noch nicht bekommen, weil ich fühle mich noch genug fit zum Arbeiten. Halt einfach nicht das, was ich jetzt gerade mache. Und ich möchte gerne 100% arbeiten und ich möchte gerne selber für mein Geld verantwortlich sein. Und man muss ja dazu sagen, ich arbeite auch einfach gern. Klingt vielleicht jetzt komisch, aber das ist mein Alltag und ich mache es auch tatsächlich sehr gern. Und ich sehe es nur nicht ein, zum niedrigen Prozent zu arbeiten und von der IV angewiesen zu sein. Obwohl es eigentlich etwas sehr, sehr Sinnvolles ist und ich finde es toll und es gibt sehr viele Menschen, wo ich das auch einsehe, dass die das brauchen. Aber ich brauche es jetzt noch nicht. Und leider bin ich auf das abgestempelt oder abgestuft worden, von wegen, mach doch einfach das. Und dann ist das Problem geregelt. Ist es aber nicht, weil es ist so, dass mein körperlicher Job nicht damit zu tun hat, dass umso mehr, dass ich arbeite, umso mehr Schmerzen habe. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, sondern meine Schmerzen kommen und gehen. Ob ich jetzt heute einen halben Tag gearbeitet habe oder 12 Stunden gearbeitet habe, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass ich meinen Job irgendwie muss anpassen für mich. Und ich habe leider wie die Möglichkeit nicht, zu sagen, heute bleibe ich im Homeoffice und bleibe auf meinem Sofa sitzen und nehme es einfach entspannt und habe meinen Laptop auf der Schoss. Das funktioniert bei meiner Arbeit leider nicht. Und ich fände es schön, auch wenn das jetzt sehr, sehr weit hergeholt ist, dass es auf irgendeine Art möglich wäre, dass es irgendetwas gibt, wo ich in meinem Traumjob machen kann, wo ich aber auch ein bisschen flexibler mit meiner Präsenzzeit sein kann.
Ich bin überzeugt, da gehört dein Arbeitgeber. Und wir wissen, Lotte und ich wissen ja, dass wenn du in den Lebensräumen, in den Lebensmittelpunkten, in der Lebensgestaltung von Kindern mit Beeinträchtigung oder von Menschen, die die Unterstützung brauchen, da natürlich auch unglaublich in gewisse Zeiten und in gewisse Prozesse einfach eingebunden bist. Und die kann man nicht ändern da drinnen. Und ich glaube, da muss man wie neu denken. Dass die Arbeit, deine Arbeitsleistung auch entsprechend kann eingesetzt und genutzt werden. Lass uns jetzt trotzdem zum Abschluss kommen. Wir sind halt schon wieder so weit. Von meiner Seite her so die Frage, merkst du auch einen Druck auf dich zu genügen müssen? Oder auf der anderen Seite die Negativformulierung nicht mehr können genügen?
Absolut, ja. Das ist allgemein das Thema genug sein, begleitet mich schon, ich glaube, gefühlt mein Leben lang, über die Krankheit hin oder her. Und es hat sich aber nur verstärkt, seit ich diagnostiziert bin, weil das ist einzig und allein mein Problem, das ich mir erschaffen habe. Aber ich habe wirklich immer das Gefühl, ich muss das jetzt durchziehen, ich muss das jetzt machen, weil sonst bin ich nicht genug. Und das hat im Privatleben zu tun, mit Freunden, Familie, Liebe, genauso wie aber eben auch beim Arbeitgeber. Das begleitet mich jeden einzelnen Tag, in jeder Situation. Und eben wenn dann wieder so eine Phase kommt oder so eine Schmerzattacke, sage ich jetzt mal, dann habe ich im ersten Moment mehr damit zu kämpfen, zu meinem Kopf zu sagen, hey, du bist nicht die Schuld. Und es ist auch okay, dass du jetzt mal Stopp sagst und Nein sagst und aufhörst mit dem, was du jetzt gerade gemacht hast. Und erst im Nachhinein probiere ich, meine Schmerzen zu bekämpfen. Es ist, mein Kopf ist wesentlich schlimmer, als mein Körper jemals sein könnte.
Ja, sehr nachvollziehbar. Lotte, von deiner Seite her, so in Abschluss hinein.
Ja, mich würde noch interessieren, wo siehst du in ein paar Jahren? Also was gibt es vielleicht noch für Veränderungen, die du bis dann möchtest erreicht haben oder wo vielleicht auch Erwartungen an dich oder an das Umfeld, an deinen Arbeitgeber, wo siehst du die so ein bisschen zukünftig?
Das ist eine sehr schwierige Frage, muss ich sagen, weil ich bin jemand, der eher nicht an die Zukunft denkt oder aufgehört hat damit, weil ich einfach gelernt habe, dass man nichts planen kann und alles, was man sich vornimmt, auch nicht wirklich so kann stattfinden. Oder jetzt in meiner Welt auf jeden Fall, in meinem Alltag. Darum kann ich dir das, glaube ich, so gar nicht unbedingt beantworten. Ich lebe wirklich von Tag zu Tag und probiere mir auch nicht zu grosse Gedanken über die Zukunft zu machen, weil ich nicht möchte enttäuscht werden.
Ja, da wünsche ich mir die Jahre von grösstem Herzen. Und gibt es ein Thema, weil es ja so unbekannt ist und so nicht wirklich in der Öffentlichkeit diskutiert wird, gibt es etwas, wo jetzt Lotte und ich gar nicht gefragt haben, wo du aber gesagt hast, in der Vorbereitung auf das Gespräch, da würde ich unbedingt sagen, ist etwas jetzt gerade im Zusammenhang mit dieser Krankheit, mit dem Leben mit dieser Krankheit, nicht auf den Tisch rot, noch gerne würdest du sagen?
Ich glaube, grundsätzlich haben wir wirklich alles abgedeckt. Was ich sicher noch will dazu sagen, wir haben jetzt sehr viel von Schmerzen geredet. Und ich möchte einfach nur dazu sagen, dass die Endo nicht nur mit Schmerzen zu tun hat, sondern dass es so, so viele Symptome oder Nebenwirkungen, sage ich jetzt, hat, wo wir jetzt auch gar nicht aufgezählt haben, wo auch jede Frau anders ist, muss man auch wieder dazu sagen. Ich möchte das, glaube ich, noch ein bisschen mehr laut aussprechen, es hat nicht nur mit Schmerzen zu tun, sondern mit sehr, sehr vielen anderen Sachen auch noch.
Also wir könnten viel länger über das reden, als das, was wir jetzt geredet haben. Liebe Sina, danke vielmals, dass du bei uns Gast gewesen bist. Ich finde, du bist einfach ganz eine tolle, ganz eine starke, ganz eine hoffnungsvolle Frau. Und ich wünsche dir ein Leben, das ganz wenig Schmerzen mit sich hat und ganz viel hoffnungsvolle Zukunftsblick hat. Danke vielmals, dass du bei uns gewesen bist.
Danke, dass ihr da sein durfte.
Danke vielmals.
Danke vielmals und schön, dass ihr bei uns Gast gewesen seid, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwo Bemerkungen habt, schreibt doch uns sehr gern an kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und ciao miteinander. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.